einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Das ist wirklich was Besonderes für mich, hier zu sein. Nach so vielen Jahren, da habe ich gedacht, Mensch, was kann ich denn da sagen? Da fällt mir ja gar nichts ein am Anfang. Dann fiel mir ja doch mein großes Vorbild ein, Thomas Gottschalk. Als er nach vielen Jahren Wetten, dass wieder kam, sagte er, ist das nicht schön, dass ich wieder da bin. Und was sich bewährt hat, kommt auch wieder wie der VW Käfer. Also was soll ich sagen, ich freue mich wirklich nach so vielen Jahren wieder bei euch zu sein. Das letzte Mal, als ich hier war, das war im Jahr 2008, da haben wir uns selbstständig gemacht und es waren nicht ganz so leichte Zeiten. Aber ich muss wirklich sagen, wenn der Herr wirkt, ist alles möglich. Und zu Recht hat Sascha gesagt, wenn ich wirklich erzählen würde, was wir in diesen letzten 14 Jahren erlebt haben, bräuchten wir viel, viel Zeit, weil Gott hat so viel getan, auch aus schweren Zeiten heraus. Und das ist auch mein Thema heute. Bei Gott ist alles möglich, er wirkt Neues. In der Welt, hier in der Gemeinde und auch in deinem Leben. Als wir damals so angefangen haben, Gemeinden, Christen zu trainieren in Evangelisation. Wir haben Dinge erlebt in unserem Land. Ich war völlig fasziniert. Ich weiß noch, 2008, das war die erste Summer-to-Go-Tour, wie in Frankfurt die erste Person aus dem Rollstuhl ausstieg und lief, weil ein junger Typ für sie gebetet hat. Und ich war sauer, weil ich gedacht habe, hallo, ich bin doch der Evangelist, das passiert doch bei mir. Und dieser Augenblick hat mein Leben verändert. Seitdem habe ich eine Leidenschaft, Christen zu trainieren, weil ich bin davon total überzeugt, dass Gott jeden gebrauchen kann. In Gottes Reich gibt es keine Superstars. Und danach haben wir erlebt, wie so viele Menschen in unserem Land zum Glauben gekommen sind. Auf der nächsten Tour 2009 waren wir in Hamburg in einem Park und ich höre ihn. Ich wollte das fast gar nicht glauben. Ich gehe hin, ich traf ihn mit seiner Binde mit den drei Punkten und seinem weißen Stock und er sagte, ja, die hat für mich gebetet und auf einmal wurde alles hell und ich sehe überall Menschen. Hier in unserem Land, in Hamburg im Park. Und so haben wir erlebt, wie Gott wirkt, wie Gott etwas Neues tut in unserem Land. Viele Menschen kamen zum Glauben, abenteuerliche Dinge sind geschehen. Wir haben das Evangelium verkündigt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wo wir überall waren. Es gab fast keinen sündigen Ort, wo wir nicht waren. Ich glaube, der Höhepunkt war, wir waren an einem Abend in Wacken, so das ist so das Hardrock-Festival, ziemlich heftige Musik. Am nächsten Morgen oder am nächsten Tag standen wir mitten auf dem Christopher Street Day. Denke, ihr wisst, worüber ich rede. Und ich habe gedacht, was soll ich hier sagen? Also vor mir war ein interessantes Publikum. Und ich stand dort und sagte, das war der erste Satz, nachdem so unsere Performance zu Ende war, die größte Liebe meines Lebens ist ein Mann. Stimmt. Nach einiger Zeit habe ich den Namen verraten. Natürlich, Jesus. An dem Abend kamen 5 Homosexuelle zum Glauben. Zerbrochene Menschen. Und dann hinterher sind wir noch auf die Reeperbahn gegangen. Wir haben erlebt, wie überall Menschen in unserem Land sich geöffnet haben, zum Glauben kamen. Und dann geschah etwas, womit ich nie gerechnet hätte. Ich war in Pakistan, wir hatten eine Evangelisation, das mache ich seit vielen Jahren. Ich komme gerade, gestern Nacht war ich in London, aber vor ein paar Wochen war ich in Pakistan und habe außergewöhnliche Dinge erlebt. Jetzt gerade vor einigen Tagen, wo ich dort war, hatte ich einen kurzen Gottesdienst und war ehrlich gesagt müde, weil ich die ganze Nacht im Flieger saß. Und dann habe ich am Ende für die Kranken gebetet. Dann brachten die Leute nach vorne, die geheilt wurden. Und ich konnte es fast nicht glauben. Ich war so begeistert, ich wurde wieder richtig wach. Ein kleiner Junge, seit Geburt, konnte nicht laufen. Und dann lief er über die Bühne. Ich habe mich vor Freude nicht mehr eingekriegt. So, und in dieser Situation, Pakistan, ein muslimisches Land. Zum Teil habe ich Leute um mich herum gehabt mit Maschinenpistolen, um mich zu bewachen. Keine ganz einfache Situation. Und dort gibt der Herr mir eine Vision, die mein Leben verändert hat. In einer Sekunde. Ich saß dort, wartete auf ein Pastorentreffen und auf einmal sah ich, wie eine riesige Welle um die Welt geht und überall Christen das Evangelium verkündigen. Und für 2 Tage, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte, es war faszinierend, was ich gesehen habe. Gottes Gegenwart war so intensiv. Und nach 2 Tagen lief ich durch den Park. Ich durfte an sich das Hotel gar nicht verlassen. Und ich fing an zu beten. Ich sag, Herr, ich bin's nur. Ich bin Werner Nachtigall. Ich bin ein unbekannter Evangelist. Ich habe kein Geld, ich habe keine Kontakte, das wird nicht funktionieren. Und ernsthaft, ich habe versucht, Gott zu überzeugen, dass ich der Falsche bin, weil die Vision war riesig. Die Vision war, die gesamte Welt zu mobilisieren, das Evangelium zu verkündigen. Und ich habe gesagt, Herr, das wird nie gehen. Ich kenne nicht viele Leute, die irgendwo einflussreich sind. Unser Bankkonto ist sehr klein. Das wird nicht gehen. Wenn die Bibel sagt, dass bei Gott alle Dinge möglich sind, dann stimmt das. In dem Augenblick hätte der Herr sagen können, Werner, mach dir gar keine Sorgen, weil ich bin es, der dich beruft. Die Menschen haben den Hirten gesehen, aber Gott sah den König. Die Menschen haben den Fischer gesehen, Jesus sah den Apostel. Was bei Menschen nicht möglich ist. Ihr Lieben, bei Gott ist alles möglich. Und so fing ich an im nächsten Jahr, um die Welt zu fliegen und mit Menschen zu sprechen. Und dann hörte ich, von Anfang an, wir haben gesagt, wir werden an einem Tag überall auf der Welt Christen rufen, verkündigt das Evangelium. Wir haben es am Anfang den Global Outreach Day genannt. Und wir haben gedacht, Mensch, die Nacht vorher sollten wir beten. Und jetzt stellt euch vor, also das sind alles Dimensionen, die waren mir völlig neu. In der Nacht vorher, vor dem ersten Global Outreach Day, gibt es eine Gebetsnacht in Afrika, in einer Kirche, die ist ernsthaft. Die Länge der Kirche ist 1,1 Kilometer. Stellt euch das mal vor. Ich bin durch die Kirche durchgelangt. Man läuft 20 Minuten bis zum anderen Ende. Das sind keine afrikanischen Zahlen. Ihr Lieben, ich bin Deutscher. Ich habe es auf Google Maps ausgemessen. Die Kirche, das Gebäude ist 1,1 Kilometer lang mal 700 Meter. Nur die Bühne ist für 5000 Leute. Ihr könnt es googeln, ihr findet es. Das ist alles so, wie ich euch das beschreibe. Reinhard Bonke sagte mir, Werner, den Pastor wirst du nie treffen. Den kann man nicht treffen. Es ist absolut ausgeschlossen. Aber ihr Lieben, was bei Menschen nicht möglich ist, bei Gott ist alles möglich. Ich bekam die Nachricht, Werner, wenn du übermorgen in London bist, wirst du ihn treffen. Das Problem war, ich war in Indonesien. Ich habe alle Flüge gecancelt, sofort war ich da. Ich saß die ganze Nacht im Flugzeug. Ich habe gedacht, ich habe 3 Minuten mit ihm. Wie kann ich ihn überzeugen, irgendwie bei uns dabei zu sein? 3 Minuten habe ich. Ich war so aufgeregt. Was wäre, wir würden den ersten großen Tag der Evangelisation in einer Halle starten mit 1 Million Menschen. Mein Traum war das, in der Welt 1 Million Christen das Evangelium verkündigen. Jetzt stehen dort 1 Million. Ich habe den berühmten Pastor getroffen. Ich habe ihm versprochen, dass ein sehr berühmter Prediger kommt, dass Gott TV live überträgt. Ich hatte 3 Minuten und dann guckt er mich an und sagt, ich werde drüber beten. Ich war völlig frustriert. Ich habe nochmal alles erklärt, ging raus und der mich reingebracht hat, sagte, Werner, das war der Hammer. Ich sage, das war die Katastrophe. Nein, der hat gesagt, wenn du jetzt in wenigen Wochen zurückkommst nach Nigeria, dann machen wir das Ding fest, das steht, der hat schon beschlossen. Dann kam ich nach Nigeria und dann kam die Katastrophe. Ich landete und am ersten Tag sagte mir der weltberühmte Prediger ab. Am zweiten Tag kam die Nacherfahrung gemacht, die nicht gut waren. Ich habe gedacht, meine ganzen Trümpfe sind weg. Der weltberühmte Prediger kommt nicht und Gott TV wird nicht live übertragen. Und dann habe ich ihn getroffen. Der hat gar nicht nach dem Prediger gefragt. Weil in dem, was wir machen, geht es gar nicht um einen berühmten Prediger. Es geht darum, dass die ganze Gemeinde aktiv wird, von Jesus zu erzählen. Alle, jeder. Gott kann jeden gebrauchen, junge Menschen, alte Menschen, jeden. Wer stand auf der Bühne zu meiner Überraschung? Ich stehe vor 1 Million Menschen und am Ende alle beten, Herr Jesus, sende Arbeiter in die Ernte, sende mich. Ich war überwältigt, was Gott getan hat. Es war nur das erste Jahr. Im zweiten Jahr hatten wir die Idee, eine gesamte Nation zu erreichen. Nepal, eine hinduistische Nation. Wiederum, wir hatten kein Geld. Kam eine Geschäftsfrau, gibt uns einen Riesenscheck und wir drucken 10 Millionen Traktate und erreichen eine hinduistische Nation mit dem Evangelium. Da ist immer noch viel Arbeit, aber es sind über 4600 kleine Gemeinden entstanden. Wisst ihr, aus einer Phase, die schwer war, wo ich gedacht habe, Gott, wie geht's weiter? Gib Gott eine Vision. Auf einmal fängt der Herr an zu wirken. Was bei Menschen nicht möglich ist, bei Gott ist alles möglich. Gott kann in Krisen völlig neue Dinge tun. Dann hatten wir für 2020 eine Idee, die war faszinierend. Und auf einmal kam Corona. Was soll ich euch sagen? Wir waren ja alle dabei. Es war ja schwer zu verpassen. Und Corona war am Anfang die totale Katastrophe für uns. Und ich muss euch sagen, 2020 war das beste Jahr unserer Geschichte. Weil bei uns geht es gar nicht um Veranstaltungen, bei dem, was wir machen. Sondern wir wollen die gesamte Gemeinde bewegen, das Evangelium zu verkündigen. Man kann Kirchen schließen, man kann Events absagen, aber das Christentum kann man nicht stoppen. Man kann es nicht stoppen. Wir sind nicht zu stoppen, ihr Lieben. Selbst wenn man die Kirche abschließt. So viele Christen waren aktiv in dem Jahr und haben das Evangelium verkündigt. Nur eine Geschichte. Wir haben in dem Jahr gebetet, dass Moslems zum Glauben kommen. Weltweit mit Millionen von Christen. Mittlerweile ist die ganze Bewegung ist riesig geworden. Mit Millionen von Christen haben wir gebetet, dass Moslems zum Glauben kommen. Stellt euch vor, in Nordafrika 2020 sind Teams in Dörfer gegangen, um den Jesusfilm zu zeigen. Und ein Imam hat nach einigen Tagen von der Moschee aus gerufen, kommt und schaut euch den Jesusfilm an. Kommt und lernt Jesus, den lebendigen Gott, kennen. Ein Imam. Und Moslems kamen zum Glauben. Nur ein Land, und dann höre ich auch schon auf. In der kleinen Insel der Dominikanischen Republik. Jedes Jahr ist außergewöhnlich, was Gott dort wirkt. Sind rund 200.000 Christen an diesem Tag aktiv. Überall wird das Evangelium verkündigt. Und es geschehen Dinge, die sind absolut faszinierend. Letztes Jahr war ich in einem Meeting, das Zoom war ja dann das große Ding für uns alle, in einem Zoom-Meeting mit Pastoren, die erzählt haben, was sie dann in dem Monat der Evangelisation erlebt haben. Der eine sagte, in unserer Nachbarschaft gab es drei gewalttätige Gangs. Kriminell. Die Polizei hat Angst vor diesen Typen. Ich habe mir gedacht, ich muss was machen. Und in dem Monat, wo wir überall aufgerufen haben, kommt und evangelisiert, hat er diese Gangs eingeladen in seine Gemeinde. Und die kamen. Ich habe die Bilder gesehen, Typen mit dicken Armen und Tattoos. Und dann hat er das Evangelium verkündigt. Am Ende haben die einen Friedensvertrag unterschrieben. Und dann haben die ihnen gesagt, Leute, gebt euer Leben Jesus. Und wenn ihr euer Leben Jesus gebt, dann geht raus, gebt eure Waffen ab und ihr kriegt eine Bibel. Stellt euch vor, die haben am Ausgang ihre Pistolen, Messer abgegeben und kriegen eine Bibel. Das ist dort geschehen. Das erzählte der Pastor. Ein zweiter sagte, bei uns hat sich vor 3 Jahren durch unser Projekt eine Prostituierte bekehrt. Die hat sich im letzten Jahr gedacht, Mensch, wir können doch noch ein paar einladen und hat eine ganze Reihe Prostituierte eingeladen an dem Global Outreach Day zu einem Essen. Und etliche kamen, leicht bekleidet. Und sie hat das Evangelium verkündigt und 20 Prostituierte haben sich bekehrt. Etliche von ihnen haben einen neuen Job, sind in einer Gemeinde und folgen Jesus nach. Ihr Lieben, was Gott hier in unseren Tagen tut, ist außergewöhnlich. Es ist immer die Frage, welche Perspektive man hat. Aber ich zeige euch mal die Perspektive, die uns die Bibel zeigt. Matthäus 24. Ihr Lieben, das ist, als wenn wir die Zeitung lesen. Was sagt Jesus in Vers 6, 7 und so weiter? Kriege und Kriegsgerüchte. Kriege werden kommen. Habt ihr gerade gehört? Ich war vor 2 Wochen in der Ukraine. Kriege, ich meine, dass der Krieg mal so nah an uns heranrückt, hätte doch keiner von uns gedacht, keiner. Und ich weiß, wie wir dort Menschen getroffen haben, zerbrochen. Eine Frau stand vor mir mit ihrem Sohn 5 Tage alt im Bunker geboren, dann schlug die Rakete ein. Und mitten in der Situation haben wir über 300 Menschen zu Jesus geführt und haben erlebt, wie Gott wirkt und Menschen berührt. Aber Kriege kommen. Was sagt die Bibel? Seuchen kommen. Ich meine, stell dir mal vor, es hätte uns einer vor ein paar Jahren erzählt. Wisst ihr, es kommt ein Virus und die ganze Welt wird zugeschlossen. Wir hätten alle gedacht, das ist ja ein interessanter Kinofilm. Aber Covid kam und plötzlich war alles anders. Wer weiß, was noch alles passiert? Ich sag euch, wer es weiß, Jesus. Jesus sagt, das alles wird kommen. Kriege kommen, Seuchen kommen. Und deswegen, was sollen wir machen? Wenn ihr diese Zeichen seht, dann freut euch. Weil unser Gott hat alles unter Kontrolle. Komplett alles. Das ist sein Plan. Und was wir erleben durften mit dem, was wir machen, das hätte ich mir nie vorstellen können. In dieser Pandemiephase hatten wir Treffen gehabt mit den einflussreichsten Leitern dieser Welt. Und wir haben beschlossen, als Teil von unserem Projekt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. mit der Weltevangelischen Allianz, mit einem Rick Warren und wie sie alle heißen, ganzen Denominationen. Wir werden in den nächsten 10 Jahren die Welt mit dem Evangelium erreichen. Wir werden es tun. Wir werden die gesamte Gemeinde mobilisieren. Und was Gott tut mitten in dieser Zeit, ist atemberaubend. Man kann in dieser Zeit 2 Perspektiven haben. Wir gucken den ganzen Tag Nachrichten. Aber wisst ihr, was passiert, wenn wir den ganzen Tag Nachrichten gucken? Irgendwann siehst du aus wie Karl Lauterbach und guckst traurig aus der Wäsche. Oder wir schauen auf das, was die Bibel uns sagt. Und da sagt der Herr, freut euch. Wisst ihr, wenn wir nur die Nachrichten dieser Welt sehen, können für Karl Lauterbach beten, aber wenn wir nur die Nachrichten dieser Welt sehen, die ziehen uns runter. Aber wenn wir auf Gottes Wort stehen, ihr Lieben, haben wir Hoffnung. Glaubt ihr das? Glaubt ihr das? Was wir in dieser Zeit, gerade der Pandemie, erlebt haben, ist außergewöhnlich. Also mein Thema heute Morgen ist, Gott wirkt Neues, immer wieder. Er wirkt Neues und bei ihm ist alles möglich. Als ich irgendwie über diesen Gottesdienst nachgedacht habe, fiel mir ein Wort ein. Sehr stark kam das, Jesaja 43, 17 und 18. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will etwas Neues schaffen. Ja, es wächst auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Gott wirkt Neues. Er schafft einen Weg mitten in der Wüste. Mitten in der Wüste. Und hier gibt es 3 Ebenen. Weltweit. Was passiert weltweit? Was wirkt Gott? Was hat er für unsere Welt getan? Das ist das Allergrößte. Wir feiern es nächste Woche. Atemberaubendorf, werden wir gleich zu sprechen kommen. Für alle Menschen. Aber Gott wirkt auch etwas Neues hier in der Gemeinde. Und drittens, Gott wirkt etwas Neues in deinem Leben. Also zuallererst unsere Welt. Der Zustand ziemlich interessant. Keiner hätte sich vorstellen können, durch was wir mal gehen. Keiner. Dass ein Krieg mal so nah kommt, dass ein Virus unsere Welt lahmlegt, was alles passiert. Aber mittendrin sagt der Herr, ich wirke etwas Neues. Und wir haben eine Botschaft, die ist so voller Hoffnung. Und Menschen sind so offen. Heute Morgen, als ich das Frühstück vorbereitet habe, ich habe eine sehr interessante App, mit der kann ich mit Leuten kommunizieren. Das ist eine Form der Evangelisation. Habe ich heute Morgen schon bei uns in der Küche die erste Person zu Jesus geführt. Ganz begeistert habe ich dem in meiner App von Jesus erzählt, was war das Resultat. Die Brötchen sind angebrannt und die Eier waren zu hart. Aber immerhin, der junge Mann hat sich bekehrt. Ihr Lieben, wir haben eine Hoffnung. Gott wird etwas Neues. Ströme lebendigen Wassers sollen von uns ausgehen. Ihr Lieben, wir haben das Kostbarste, was es gibt. Das Evangelium ist die größte Botschaft dieser Welt. Ich saß in diesen letzten Tagen ein bisschen im Flugzeug. Der erste Flug war von New York nach Paris. Sitz neben einem orthodoxen Juden. Komm mit ihm ins Gespräch. Ich frage ihn, was glauben Sie, was kommt nach dem Tod? Seine Antwort war, das kann man nicht wissen. Gestern und vorgestern war ich in London und abends kam ich ins Gespräch mit einem jungen Mann in einem Supermarkt, ein Hindu. Und ich frage ihn, was kommt nach dem Tod? Man weiß es nicht. Dann ging ich ins Hotel, ein Moslem. Frage ihn, was kommt nach dem Tod? Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, ob wir bei Allah landen. Einer weiß es, was nach dem Tod kommt. Er hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden. Er lebt. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er gestorben ist. Plötzlich hat Gott etwas Neues getan, und zwar für die gesamte Welt. Ohne Jesus wären wir und sind wir in einer Wüste. Ich habe in meinem Leben so viele unterschiedliche Menschen getroffen, auch sehr viele reiche Millionäre, Milliardäre, Superstars. Aber ohne Jesus, wir können alles haben. Ohne Jesus sind wir in einer Wüste. Ich selbst bin aufgewachsen in einem tollen Elternhaus, aber ich habe mich gefragt, wofür lebe ich? Was passiert, wenn ich eines Tages sterbe? Ich hatte keine Antworten. Aber das Evangelium ist etwas völlig Neues. Gott hat etwas total Neues gewirkt. Was wir nächste Woche feiern, weltweit am Karfreitag, ist, dass er selbst am Kreuz gestorben ist. Nichts ist so gewaltig wie dieser Fakt, dass Gottes Sohn aus lauter Liebe sein Leben für uns gegeben hat, dass er gestorben ist. Das Kreuz ist der absolute Wendepunkt der gesamten Geschichte. Wenn wir es schaffen würden, durch gute Taten zu Gott zu kommen, warum sagt mir ein Jude, ein Hindu und ein Moslem, dass er nicht weiß, ob er in den Himmel kommt? Weil gute Taten uns nicht in den Himmel bringen. Ich bin mit einigen Moslems im Gespräch, die ja glauben, dass das Leben so eine Waage ist. Und man hofft ja am Ende, die guten Taten überwiegen. Und ich kenne ihr Leben und ich frage mich, wie wollen die noch irgendwie die Waage nach oben kriegen? Gute Taten, hätten die ausgereicht, Jesus wäre nie am Kreuz gestorben. Aber Gott sah den Zustand dieser Welt und hat gesagt, ich werde eingreifen. Aus einem einfachen Grund, weil er uns liebt. Gott selbst hat den Preis für unsere Schuld bezahlt. Als die ersten Menschen aus der Ukraine kamen, bin ich zum Hauptbahnhof gegangen, um das Evangelium zu verkündigen und sprach mit einem der Helfer. Und er sagte, nee, ich glaube nicht an Gott. Ich glaube, dass der Mensch gut ist. Ich sag tatsächlich, du glaubst, dass der Mensch gut ist? Glaubst du, dass Putin gut ist? Ich sag, wenn du mir eine Person bringst, die ohne Schuld ist, gebe ich dir auf der Stelle 1000 Euro. Ich sag, ich werde lange warten. Es gibt keinen, der ohne Sünde ist. Wir alle haben Dinge getan, die nicht gut sind. Römer 5, der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist, es ist sein Geschenk, ewiges Leben. Das ist keine billige Gnade. Jesus starb am Kreuz. Ich weiß noch, wie ich an einem Flughafen stand und einige Fakten der Kreuzigung gelesen habe. Wisst ihr, wir haben uns so dran gewöhnt als Christen, Jesus starb am Kreuz und dann sehen wir, wie in so einem Film, wie er da so mit geföhnten Haaren am Kreuz hängt. Weiß nicht, ob er Mel Gibson gesehen hat, das kommt der Realität schon wesentlich näher. Jesus hat gelitten, hat mit seinem Leben bezahlt, aus lauter Liebe, weil er uns liebt. Er hat alles gegeben. Ist am dritten Tag von den Toten auferstanden und erlebt. Und ihr Lieben, diese Botschaft hat solch eine Kraft, das Leben von Menschen zu verändern. Ich habe mir im letzten Jahr vorgenommen, jeden Tag einer Person von Jesus zu erzählen. Deswegen war ich heute Morgen schon sehr früh am Start. Jeden Tag, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht in irgendeiner Form jemand von Jesus erzähle. Und so war im letzten Jahr die Katastrophe, habt ihr ja mitgekriegt, Ahrtal gefahren. Ich habe Freunde von mir angerufen, vielleicht kennt ihr sie, Real Life Guys, waren sehr berühmt, weil die beiden Zwillinge, die mit den Badewannen durch die Gegend geflogen sind, der eine ist ja gestorben. Und sein Bruder kam, der Johannes, und im Gottesdienst hat er erzählt, wie er seinen Bruder verloren hat. Aber trotzdem, welch eine Hoffnung wir haben inmitten der größten Krise. Und dann habe ich gepredigt, dann drehte mich um und sah einen Typen, der fiel mir sofort auf und ich sprach ihn an. Und ich kam mit ihm ins Gespräch und er erzählt mir seine ganze Geschichte. Also viel schlimmer hätte es fast nicht sein können. Missbraucht als kleines Kind, er wurde Hells Angel, hatte prostituiert, hat Drogen verkauft, saß im Gefängnis wegen Mord, kam raus, kam in die satanische Szene, ist jetzt bei den Nazis gelandet. Also das war wirklich, es gab ja kein Klo, in das er nicht gegriffen hat. Unglaublich. Dann habe ich ihm angefangen, von Gottes Liebe zu erzählen, dass Jesus in der Lage ist, sein Leben total zu verändern. Wir haben uns wieder getroffen am nächsten Morgen. Ich habe ihm das ganze Evangelium sowas von erklärt. Was ist geschehen? Am Nachmittag hat dieser Typ Sebastian sein Leben Jesus gegeben. Ich habe ihn dann Heiligabend wieder getroffen. Wir machen ja Heiligabend immer noch so eine Gala für Menschen, die einsam sind. Letztes Jahr haben wir es in Ahrtal gemacht. Das war extrem herausfordernd, aber sehr gesegnet. Wen treffe ich? Den Sebastian. Wir haben dann ein Fernsehinterview gemacht mit ihm, weil wir wieder Fernsehen machen. Und dann erzählt er, ja, mein Leben war so und Hells Angel und so weiter. Und dann fingen seine Augen an zu strahlen. Und er sagt, dann habe ich Jesus kennengelernt. Und auf einmal habe ich Frieden. Auf einmal kann ich Ausländer lieben. Neulich schickt er mir eine Nachricht, sagt, Werner, er hat sich gerade taufen lassen. Werner, ich komme demnächst nach Berlin und dann werde ich irgendwo im Süden auf eine Bibelschule gehen, weil ich möchte Jesus dienen. Wisst ihr, als ich seine Geschichte gehört habe, sein Leben sowas von zerfahren, menschlich habe ich da keine große Hoffnung. Aber das Evangelium ist die Kraft Gottes, die rettet. Und als ich die Nachricht bekommen habe, er hat sich taufen lassen, ich habe es so gefeiert. Für mich war es nur ein einfaches Gespräch. Für ihn war es lebensverändernd. Wisst ihr, wir haben die kostbarste Botschaft dieser Welt. Das Größte, was es gibt. Das Kreuz, an dem Jesus gestorben ist und seine Auferstehung ist das Kostbarste, was es gibt. Gott wirkt etwas Neues. Er hat es weltweit getan. Das Zweite ist, er tut es immer wieder in seiner Gemeinde. Gott wirkt immer wieder Neues. Stellt euch mal vor, von heute an 1000 Jahre weitergerechnet. Es wird kein Microsoft geben, es wird kein Google geben, es gibt kein Facebook, es gibt, ich weiß, vielleicht gibt es das alles nicht mehr. Soll ich euch sagen, was es gibt? Die Gemeinde. Uns wird es geben. Ich weiß nicht, ob es noch alle Religionen so geben wird, aber wir werden überleben, weil Gott baut seine Gemeinde. Er baut seine Gemeinde und er tut immer wieder etwas Neues. Diese Gemeinde ist durch einige Krisen gegangen. Aber wisst ihr was? Diese Gemeinde hat aber auch andere Zeiten erlebt. Gott wirkt immer wieder Neues. Lustigerweise war ich im Januar hier. Kam gerade aus Afrika und dachte, wir waren in Kreuzberg und ich laufe um die Kirche herum und bete. Und auf einmal kam's. Wer weiß, ob Gott nicht in unserem Land etwas Neues tut? Wer weiß, ob nicht durch die Krisen Menschen wieder Gott suchen? Wer weiß, ob nicht wieder hier ein Ort wird, wo Menschen reinströmen, weil sie nach Gott suchen? Vielleicht kennst du die Geschichte dieser Gemeinde nicht so intensiv. Aber ich weiß, diese Gemeinde hat einige Phasen erlebt, die waren außergewöhnlich. Das war die erste Hall Herman, den ich persönlich noch kennengelernt habe, ein Evangelist aus Amerika. Er kam nach Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, hatte ein großes Zelt am Potsdamer Platz. Und nach dem Krieg, in der Krise, haben Menschen in unserem Land wieder nach Gott gesucht. Und die Leute strömten in die Kirche. Das war der Ursprung hier von dieser Gemeinde. Die Leute kamen in Scharen zum Glauben. Jahre vergingen und der nächste Aufbruch kam. Volkert Spitzer kam und die nächste Krise war da, die 68er, als man dachte, dass Drogen uns glücklich macht und freier Sex und alles Mögliche. Und auf einmal waren Menschen wieder in der Krise, weil sie stellten fest, das Ganze ist eine Sackgasse. Und die Jesus-People-Bewegung wurde geboren. Und Menschen saßen hier, ich kann mich noch an die Bilder erinnern, die ersten Reihen sahen aus, als wenn die Rolling Stones und die Purple und Led Zeppelin hier in der Gemeinde waren. Typen mit langen Haaren haben gerade noch ihren Joint ausgemacht und wurden frei hier. Und Gott fing an zu wirken, hier an diesem Ort. Als ich hier im Beten war, habe ich gedacht, Gott, wer weiß, der Gedanke kam, ob nicht in unserem Land wieder eine große Bewegung kommt, wo Menschen nach dir suchen. Wo so viele zerbrochen sind und sehen, die Impfung, hat die wirklich geholfen? Der Krieg rückt näher. Vielleicht brauchen wir doch wieder Gott. Nicht nur vielleicht, wir brauchen wieder Gott. Und das war mein Empfinden. Gott wird in unserem Land etwas Neues tun. Ihr Lieben, ich fliege um die ganze Welt. Ich sehe, wie in Brasilien, da ist eine Riesenerweckung. In Brasilien, jedes Taxi, in dem ich sitze, gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der Taxifahrer ist Christ oder bekehrt sich. In Nigeria, wenn ich in Nigeria bin, zwei Möglichkeiten, wenn ich mit Menschen spreche. Entweder sind Christen oder sie bekehren sich. Hier in Berlin ist irgendwie noch etwas anders. Es gibt zwei, ich treffe so viele Menschen, die nicht an Gott glauben. Aber wer weiß, ob sich das Blatt wendet. Wer weiß, ob nicht in dieser Krise Gott etwas Neues tut. Und das war mein Impuls, als ich hier oben lief und betete. Die Erweckung zur Zeit weltweit läuft an anderen Orten, das stimmt. In Brasilien rechnen sie in Kürze mit 50% Christen. Die haben natürlich andere Probleme, Nigeria auch. aber es gibt so viele gläubige Menschen. Wenn ich dort unterwegs bin, ist es manchmal das Problem, einen Nichtchristen zu finden. Das Problem haben wir hier nicht in Berlin. Du musst nur voll die Kirche verlassen. Wenn es nicht regnet, findest du ganz schnell einen. Aber wer weiß, ob sich nicht das Blatt wendet und Gott etwas Neues tut. Plötzlich, wie bei mir in meinem Leben, 2010, als ich am Beten war, Gott gab mir die Vision und plötzlich war in meinem Leben alles anders. Ein einfaches Reden Gottes und alles hat sich geändert. Nach dem Krieg, die Kirchen waren voll. Als die 68er, Blüte vorbei war und man ernüchtert wurde und gesehen hat, dass es doch nicht die Erfüllung bringt. Auf einmal wirkte der Herr mitten unter diesen Hippies und jungen Leuten. Wer weiß, ob nicht Gott etwas schenkt in unserem Land, einen neuen Aufbruch hin zu ihm. Und das ist mein Empfinden. Gott hat was Gewaltiges getan. Wir feiern es nächste Woche für jeden von uns. Gott wirkt immer wieder Neues in der Gemeinde. Aber der dritte Punkt, jetzt geht es um dich. Gott ist in der Lage, was Neues in deinem Leben zu wirken. Immer wieder. Manchmal aus den schwersten Zeiten unseres Lebens. Wenn ein amerikanischer Prediger uns verheißt, komm zu Jesus und es geht dir nur gut. Manchmal durch schwere Zeiten. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wovon ich rede, aber wir hatten richtig schwere Zeiten. Wir sind durch Wüstenzeiten gegangen, auch als ganze Familie. Es war nicht immer leicht, aber das Leben ist doch nicht immer leicht. Auch ohne Jesus ist das Leben nicht immer leicht. Der Unterschied ist nur, mit Jesus sind wir nicht alleine in der Wüste. Mit Jesus stehen wir auf dem Felsen und nicht auf Sand. Mit Jesus sind wir sicher auch in den schlimmsten Krisen. Ich weiß noch, wie im Jahr 2006 wir so persönlich mit die schwerste Zeit hatten. Unsere Tochter damals war im Krankenhaus, hatte zwei ganz schwere OPs. Man hatte ihre Wirbelsäule versteift, weil sie eine Skoliose hatte. Finanziell hatten wir ein Projekt, das hat alle unsere Dimensionen gesprengt und wir waren pleite. Es war eine ganz schwere Zeit. Aber mittendrin hat Gott gewirkt. Und aus Zerbrochenheit wirkt der Herr manchmal etwas, was sehr kostbar ist. Unsere Tochter heute, unser Motto ist immer gewesen, gib niemals auf. Das möchte ich euch auch sagen, auch wenn ihr durch schwere Zeiten geht. Gib niemals auf, weil Jesus kann alles in kurzer Zeit wenden. Unsere Tochter heute hat einen Dienst, ist verheiratet. Mittlerweile haben wir 3,5 Enkel. Das vierte ist also unterwegs. Mittlerweile gibt es so zwei Jungs, die nennen mich Opa. Das war erstmal gewöhnungsbedürftig. Opa. So, und meine Tochter, aus so viel schweren Zeiten, auf so viel Zerbruch, hat heute einen Dienst zusammen mit ihrem Mann, wo sie über 100.000 Kinder jede Woche mit dem Evangelium erreichen. Aus totalem Zerbruch erleben sie, wie Gott wirkt, wie sie überall in verschiedenen Orten in Afrika, jetzt in Lateinamerika, Kinder erreichen. Angefangen hat das Ganze in Marzahn auf einem kleinen Spielplatz mit 20 Kindern. Aus 20 wurden 120, wurden 300 und haben sich gesagt, wir werden Kinder dienen. So fing es an, ganz klein. Und es wuchs und dann kamen sie nach Sambia und Togo und wo sie überall sind. Mein Schwiegersohn war gerade mit mir in Lateinamerika, jetzt verbreiten sie es überall dort. Außergewöhnlich. Aber das haben wir nicht empfunden, als wir im Krankenhaus waren, als wir geweint haben, als es schwer war. Das war tough, aber wir haben uns gesagt, wir geben nicht auf, weil Gott kann alles verändern. Heute erleben sie Gottes Herrlichkeit, auch in deinem Leben. Gott kann deine Wüste zu einem Quellort machen. Psalm 84. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen. Kennst du so ein Tränental? Ich bin an sich keiner, der schnell weint. Also, aber ich habe ziemlich taffe Zeiten hinter mir. Aber wenn die an Jesus glauben, durch ein Tränental gehen, machen sie es zu einem Quellort. Sie schreiten von Kraft zu Kraft und erscheinen vor Gott in Zion. Ich muss euch sagen, meine größten Krisen waren am Ende meine größten Siege. Weil Gott hat das Blatt gewendet. Es gibt Dinge, die schaffen wir nicht aus eigener Anstrengung. Aber Nummer eins, bleib in ihm. Das ist der Schlüssel. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Aber in Gott zu bleiben, erst recht in schweren Zeiten. In ihm zu sein, in seiner Gegenwart zu sein, bei ihm zu sein, seine Gegenwart zu suchen, ist das Allergrößte. Es zu hören ist das eine, es zu erleben ist das zweite. Meine Frage ist, kennst du seine Gegenwart? Sie ist außergewöhnlich. Ich weiß, wo ich in Kongo war, wir waren getroffen, der hat einige gekillt. Der hat Menschen verflucht und daraufhin sind sie gestorben. Der hat einige gekillt. Und dann strahlt er mich an und sagt, jetzt habe ich Jesus kennengelernt. Wann fahren wir denn los? Ja, sagt er, gleich. Was heißt das in Deutschland? Gleich. Was heißt das in Afrika? Keine Ahnung. Also wusste ich, ich habe Zeit. Und dann bin ich dort rumgelaufen, schöne Umgebung und ich bete Regenwald. Und auf einmal fängt der Herr an, zu mir zu reden. Und ich meine, dass Gott mich liebt, das weiß ich seit dem 14. September 1983, weil das war der Tag, an dem ich mich bekehrt habe. Seitdem weiß ich es. Ich brauche keine neue Offenbarung, dass Gott mich liebt. Ich weiß es. Aber Gott liebt mich. Ihr Lieben, Gott liebt euch. Gott liebt dich. Ja, das weiß ich. An dem Morgen bete ich und auf einmal fängt der Herr an, zu mir zu reden. Und ich weiß noch, ich musste am Anfang meines Lebens als Christ bei Jugend mit einer Mission eine Entscheidung treffen. Gehe ich zurück in meine Heimat nach Hannover oder gehe ich weiß nicht wohin, ich folge Jesus nach und ich habe keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Und ich habe mich damals entschieden, Herr, ich gehe nicht zurück nach Hannover, sondern ich weiß nicht, wo die Reise hingeht, aber ich folge dir nach. Und heute weiß ich, wäre ich in Hannover geblieben, es wäre die komplette Katastrophe. Heute, was ich erleben darf, ist außergewöhnlich. Ich hätte alles verpasst. Und in dem Augenblick spricht der Herr, Werner, selbst wenn du in Hannover geblieben wärst, würde ich dich unendlich lieben. Wisst ihr, ich hab geheult. Ich bin gar nicht so ein Weinertyp, aber wirklich, ich war überwältigt von seiner Liebe. Gott liebt mich nicht, weil ich auf der ganzen Welt unterwegs bin und Menschen erreiche. Gott liebt mich, weil ich Werner bin. Gott liebt dich, weil du die Maria bist oder der Klaus oder der Hans oder wo auch immer du heißt. Gott liebt uns. Ich liebe meine Kinder nicht, weil sie sonderlich viel für dich tun, obwohl ein bisschen schon, aber ich liebe meine Kinder, weil es meine Kinder sind. Gott liebt seine Kinder, weil wir seine Kinder sind. In ist das meiste in seiner Gegenwart entstanden, dass Gott mir Dinge gezeigt hat. Seine Gegenwart macht den Unterschied. Deswegen habe ich ja gesagt, wie viel Zeit verbringst du vor ZDF-Nachrichten oder NTV oder was auch immer oder in seiner Gegenwart? Wenn die eine Seite überwiegt und das ist nicht seine Gegenwart, dann ändere es. Weltliche Nachrichten haben die Kraft, uns runterzuziehen. Seine Gegenwart hat die Power, uns Hoffnung zu geben, Kraft inmitten von solchen Situationen. Das zweite ist sein Wort. Bleib in seinem Wort. Sein Wort ist der Fels. Jesus sagt ja ganz klar, wir können entweder auf Sand bauen oder auf Felsen bauen. In diesen Zeiten Menschen sehen, die auf Sand gebaut haben. Menschen verlieren alles. Ich glaube, die Wirtschaftskrise hat gerade erst angefangen. Aber die wir auf seinem Wort stehen, stehen sicher. Stehen sicher. Also ihr Lieben, Gott wirkt etwas Neues. Das Neue hat begonnen vor 2000 Jahren, als Jesus auf die Welt kam. Als Gott gemerkt hat, der Mensch wird es nicht schaffen, sich alleine zu retten. Er braucht einen Retter und deswegen ist er selbst gekommen. Er kam. Nicht er kam, sah und siegte, sondern er kam, starb und rettete. Er kam und er gab sein Leben. Er kam und wirkte das Größte, was es gibt. Die Vergebung unserer Schuld. Die Hoffnung auf ein ewiges Leben. Die geöffnete Tür zu einer Beziehung mit Gott selbst. Jesus hat das Größte getan. Gott wirkt plötzlich immer wieder überraschend neue Dinge. Gott wirkt Neues, auch in einer Gemeinde. Wir alle sind durch Phasen gegangen, ja, so Achterbahn, manchmal geht es hoch und runter. Aber wie schnell kann Gott neues Wirken, auch in der Gemeinde. Hat der Südstern einige Male erlebt. Aber auch du, gerade in dieser Osterwoche, was feiern wir als Deutsche in der nächsten Woche? Ostersonntag? Schokoeier und Schokohase? Wir feiern die Auferstehung. Wir feiern, dass der Tod besiegt ist. Und für die meisten ist es Schokoeier suchen. Sag mal ehrlich. Ich habe einen Bericht gesehen über die ganze Covid-Krise. Und dann wurde dort gesagt, wie manipuliert wurde. Und die Hauptmanipulation ist, weil Menschen Angst vorm Tod haben. Da habe ich gedacht, sag mal Leute, merkt ihr es denn nicht? Ich meine, doch nicht erst seit Covid sterben Menschen, sondern seit dem Sündenfall. An Covid sterben, ich weiß nicht wie viel Prozent, relativ gering. Wisst ihr, wie hoch der Prozentsatz ist der Menschen, die an Sünde sterben? 100%. Alle. Lustig, dass man erst durch Covid festgestellt hat, dass man sterben muss, scheinbar. Und da haben sie gesagt, und Menschen haben Angst. Wisst ihr, wir haben die größte Botschaft, dass Jesus den Tod überwunden hat. Und wir, die wir an ihn glauben, dass wir ewiges Leben haben, das ist das Kostbarste, was es gibt. Und ich möchte dich herausfordern, in diesen Tagen vor Ostern doch einer Person davon zu erzählen, was Jesus am Kreuz getan hat und was er durch seine Auferstehung bewirkt hat. Als Christen haben wir, und mit der Geschichte schließe ich jetzt und dann beten wir, als Christen haben wir das Kostbarste dieser Welt. Und manchmal denken wir, was haben wir schon? Vielleicht, weiß nicht, was du schon so hast. Vielleicht nicht viel auf deinem Bankkonto, das macht nichts. Vielleicht hast du nicht viel in deinem Kühlschrank, das macht auch nichts. Aber wenn du Jesus hast, hast du den größten Reichtum auf dieser Erde. Vor kurzem eine Geschichte gehört, im Radio, habe ich die gegoogelt und fand die völlig faszinierend. 2019 wurde in Boston in einer kleinen Versteigerung privat ein Bild verkauft. Das Bild war eine einfache Zeichnung, eine Frau mit einem Kind. Es ging für $30 weg. Die Familie, die das Bild verkauft hatte, gedacht, ach Mensch, $30 hätten wir gar nicht gedacht für das Gekritzel da. Haben wir noch einen 30er gekriegt, dann reicht es zumindest, dass wir als Familie zu McDonald's gehen. Und haben sich vielleicht drüber gefreut. Aber es war kein normales Bild. Es war keine normale Frau und kein normales Kind. Es war Maria und das Kind war was ganz Besonderes. Es war Jesus. Der Maler war auch kein normaler Maler. Es war Dürer. Es war ein echter Dürer. Und der Typ, der es gekauft hat, hat das Bild schätzen lassen. Und einige Zeit später wurde es auf einer Auktion verkauft für $10 Millionen. Hätten sie gewusst, was sie in der Hand hatten, hätten sie es nicht so billig verschleudert. Wenn wir wüssten als Christen, was wir haben, mit der Botschaft des Evangeliums, dass Jesus für uns gestorben ist, dagegen ist ein Dürer nichts. $30 haben sie für gekriegt, haben sich gefreut, weil sie nicht wussten, was sie hatten. Das Evangelium, was wir haben, ist das Allerkostbarste dieser Welt. Und gerade in Zeiten, wenn es stürmt, wenn es pfeift, wenn der Mensch merkt, wir leben doch nicht so sicher, wie wir dachten, ist das Evangelium der Fels, auf dem wir sicher stehen. Ich möchte jetzt gleich am Ende noch beten. Und eine Herausforderung wird sein, sprich doch nächste Woche eine Person an und erzähl ihr den Grund von Ostern. Der Grund ist nicht der Schokohase. Der Grund ist, dass ein liebender Gott seinen Sohn gab, der am Kreuz starb, der auf Verstand ist und lebt. Lass uns aufstehen. Ist ja toll, wir können hier wieder ohne Maske und ein bisschen fröhlicher Gott feiern. Das ist die gute Nachricht. Aber die allerbeste ist, das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden. Er wirkt Neues. Er wirkt Neues in dieser Gemeinde. Er wirkt Neues in deinem Leben. Er macht Wüste zu einem Quellort. Und bei ihm ist alles möglich. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart heute Morgen. Ich danke dir, dass in deiner Gegenwart alles möglich ist. Ich danke dir. Immer wieder wirkst du plötzlich etwas Neues aus dem Nichts. Ich danke dir, Herr, dass du bereit warst, aus lauter Liebe dein eigenes Leben zu geben, dass du am Kreuz gestorben bist. Für jeden von uns, für jeden in dieser Stadt, für jeden in der gesamten Welt, dass du dein Leben gegeben hast. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Ich danke dir, dass du immer wieder etwas Neues wirkst, auch hier im Südstern. Herr, wir danken dir für all das Gute, was in den ganzen Jahren geschehen ist. Ob es nach dem Krieg ist, bei den Jesus People. Herr, alles, was du hier getan hast. Aber wir wissen, deine Geschichte auch hier ist noch lange nicht zu Ende. Auch hier kannst du aus allen Situationen immer wieder etwas Neues wirken. Gott, wir glauben, dass du in unserem Land noch lange nicht am Ende bist. Sondern ich glaube, Herr, dass in Deutschland wieder etwas Neues passiert, dass Menschen nach dir suchen. Gott, wir beten, dass hier der Südstern ein Ort wird, zu dem Menschen kommen, weil sie nach Gott suchen. Gott, wir beten dafür. Vielleicht betest du einfach mal mit mir. Ernsthaft, ihr Lieben, das war ein prophetisches Wort, was vor Jahren ausgesprochen wurde. Die zukünftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die vorangegangene. Dafür haben wir oft hier gebetet und es kam nicht, aber manchmal dauert es. Lass ruhig mal beten für diesen Ort. Gott, ich bete, Herr, dass dieser Ort ein Ort wird, das, was du vorhergesagt hast. Die zukünftige Herrlichkeit dieses Hauses ist größer. Die Erweckung, das, was hier geschehen wird, ist größer als die in den Tagen nach dem Krieg oder bei den Jesus People. Herr, wir wissen nicht, was in dieser Welt noch kommt nach Corona, nach Krieg. Herr, was immer pfeift, wir wissen, du bist der Fels, auf dem wir sicher stehen. Herr Gott, wir beten, dass in unserem Land Menschen wieder anfangen, dich zu suchen. Dass in unserem Land wieder Menschen so verzweifelt sind, weil sie wissen, kann uns die Impfung retten? Wer kann uns retten? Wir wissen, wer uns retten kann. Jesus kann uns retten. Gott, ich bete, Herr, dass in unserem Land wieder Menschen in Scharen dich suchen. Gott, ich bete, Herr, dass der Südstern wieder ein Ort wird des Lichts, wo Menschen strömen, weil sie dich suchen. Gott, wir beten, Herr, dass in Berlin diese Gemeinde wieder bekannt wird als ein Ort, wo Menschen Gott finden können. Wir wissen, Herr, das ist deine Gemeinde und die Zukunft dieser Gemeinde liegt nicht, auch nicht in den Händen von einem Vorstand oder von irgendwem. Es liegt in deiner Hand. Es ist deine Gemeinde, Herr. Und wir beten, Herr, dass du an diesem Ort wieder wirkst, egal was passiert. Wir legen das in deine Hände. Vielleicht gehst du persönlich durch eine Wüste und sagst, ich weiß auch nicht mehr weiter. Dann sage ich dir, gib nicht auf. Weil Jesus hat nicht aufgegeben. Im Garten Gethsemane hat er gesagt, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Aber Gott, nicht mein Wille geschehe, sondern dein. Er hat nicht aufgegeben. Er ging bis zum Äußersten und ist gestorben, weil er dich liebt. Ist auferstanden. Gib nicht auf, sondern erlebe, wie deine Wüste zu einem Quellort wird. Wie die Zeiten der Zerstörung vorbei sind und du erlebst, wie Gott Neues in deinem Leben tut. Und dafür bete ich jetzt. Wenn du jetzt in deiner Krise bist, fang nur an zu beten, heb deine Hände und sag, Herr, komm, hilf mir. Gerade jetzt, wo immer du bist, fang an zu beten. Und ich bete, Herr, dass dort, wo Menschen in einer Krise sind, ob es finanziell ist, emotional, wie auch immer, Gott, ich bete, Herr, dass du ihre Wüste zu einem Quellort machst. Dass das, wo der Feind kommt, um zu morden, um zu stehlen, du bist gekommen, dass wir Leben haben. Und ich segne dich mitten in deiner Wüste, dass die Wüste zu einem Quellort wird. Dass du fest auf Gottes Wort stehst, dass du seine Gegenwart erlebst wie nie zuvor. Ich danke dir, dass du in der Lage bist, unsere Wüste zu verändern in einen wunderbaren Quellort. Dass du jede Krise drehen kannst in den größten Sieg. Ich danke dir, Herr, dass das Kreuz der allergrößte Sieg ist, dass du unser Minus durchkreuzt hast und in einen Riesenplus gedreht hast. Und so kannst du jede Krise von uns allen drehen in einen Sieg. Und damit segne ich dich in Jesu Namen. Und ich möchte am Ende dich herausfordern. Wir haben die größte Botschaft. Wir haben nicht ein wertloses Bild für $30, sondern es ist das Kostbarste. Es ist Christus, es ist Gottes Sohn. Und in deiner Umgebung gibt es Menschen, die vielleicht Ostereier sammeln, aber nichts vom Erlöser wissen. Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Ich segne dich mit dieser Kraft. Ich bete, dass du jeden von uns, Heiliger Geist, in dieser Woche zu Menschen führst, die das Evangelium nicht kennen. Ich bete, Herr, dass wir Menschen ansprechen, dass wir heute deine Kraft empfangen, deine Zeugen zu sein und Menschen ansprechen und Menschen zu Jesus führen. Gott, ich bete, du sagst, Ströme lebendigen Wassers sollen von uns fließen. Und damit segne ich dich, Heiliger Geist, dass du jeden von uns führst in eine konkrete Situation, wo wir Licht und Salz sein können, wo wir Menschen von dir, dem lebendigen Gott, erzählen können. Danke, Herr, dass du Neues wirkst. Das beten wir für diesen Ort, für diese Gemeinde. Damit segnen wir diese Gemeinde, damit segnen wir die Kirche am Südstern, dass etwas Neues geschieht, wie immer es aussieht, Herr. Es ist deine Gemeinde. Damit segne ich dein Leben. Du bist in einer Wüste. Ich bete, dass Gott was Neues tut in deinem Leben. Dass das, wo jetzt der Feind versucht zu stehlen und zu rauben, dass Gott es dreht in einen großen Sieg. Damit segne ich dich in Jesu Namen. Amen. Ihr Lieben, wenn ihr glaubt ernsthaft, dass bei Gott alle Dinge möglich sind, dass er den Tod besiegt hat und für immer lebt, wollen wir ihm einfach mal einen kräftigen Applaus geben?